Unter Umständen finden wir uns ziemlich schnell selber wieder in dieser Lage. Kann gut passieren. Wäre keine Überraschung bei uns in Deutschland. Und es ist auch keine Überraschung in einem Land, wo 300.000 Kinder abgetrieben werden. Und manche von ihnen werden abgetrieben, weil es tatsächlich so aussieht oft in den Familien. Und ich dachte vorhin, als die Jungs gesagt haben, dass es den jugendlichen Straffälligen oft an religiöser Grundorientierung mangelt, dachte ich, nicht bloß euch Jungs, orientiert es an religiöser Grundeinstellung. Und als sie sagten, eben, dass es so eine Sache ist, gell, es ist oft so eine Schwierigkeit, so am Tisch zu sitzen, miteinander zu essen, dass viele Jugendliche, die straffällig werden, das gar nie erlebt haben. Das haben nicht bloß Jugendliche nie erlebt, die straffällig werden, das haben auch viele Jugendliche erlebt, die in gut situierten Familien aufwachsen, die alles haben. Und die Eltern fragen würden, was hast du denn? Wir haben noch erst und wir haben noch dir das bezahlt und dies hast du doch noch bekommen und du bist ja auch nie zufrieden, du bist nie dankbar. Siehst du, ich bezahle deinen Führerschein noch, du bekommst das Auto noch, was willst du denn sonst noch? Kinder, die einfach mal ihre Eltern möchten. Dass sie einfach mal da sind. Eine Frau, die einfach mal ihren Mann haben möchte, dass er einfach da ist. Und ein Mann, der einfach mal seine Frau haben will. Ohne, dass sie die Erfolgreiche ist, sondern einfach mal da ist. Und von daher, wisst ihr, eigentlich sind wir fast ein ganzes Volk von Gefangenen. Kam mir so im Sinn, als ich das alles heute Abend so ein bisschen betrachtet habe. Wir sind gefangen in unseren Denken, in unseren Zielen, die wir erreichen müssen, unbedingt. Und es, wie gesagt, es geht vielen von uns, geht es genauso, wie wir das jetzt genau hier in dem gehört haben. Und ich habe einige Jugendliche getroffen, die straffällig wurden, die kommen aus sehr guten Elternhäusern. Aber es war tatsächlich so, dass nie jemand Zeit hat. Die Lösung für einen BMW-Manager war vor ein paar Jahren gewesen, dass er seinen Sohn umgebracht hat. Weil er sagte, er konnte es nur mit ansehen, dass sein Sohn Drogen genommen hat, dass er straffällig geworden ist. Und ich habe ihm doch alles gegeben, was er wollte. Und er hat nie das bekommen, eigentlich, was er benötigt hat, der Bursche. Die Liebe von seinem Vati, das Zuhause sein von seinem Vati, das vielleicht mal in den Arm genommen werden von seinem Vati und nicht immer das, ich habe keine Zeit, jetzt nicht. Und ich denke wirklich, liebe Leute, wir können nur das geben, was wir selbst haben. Und die Bibel sagt, Jesus sagt, die Zeit wird kälter. Die Liebe wird erkalten in den Menschen. Und so sieht's wirklich aus in unserem Land. So sieht's aus in unseren Familien und so sieht's auch aus in den Gemeinden, aus denen Menschen herauskommen, die vom Gott der Liebe sprechen. Ein großer Mann der Weltgeschichte, Gandhi, der hatte in England studiert. Der hatte versucht, sein Volk Indien in die Freiheit zu führen. Studierte in England Rechtswissenschaften und ging zurück nach Indien. Und er sagte, er war immer in so Clubs gewesen, wo sich Rechtsanwälte trafen und reiche, gut situierte Leute. Und die waren alle Christen. Und er sagte, die Leute, die haben nie ein Ohr für mich gehabt. Die waren nie offen gewesen für mich. Die haben nie Zeit mit mir verbracht. Und das hat ihn dazu gebracht, dem Christentum den Rücken zu kehren. Und das Interessante ist, dass man, das weißt du von dem Gandhi gar nicht so, aber der Gandhi, der fuhr mal auf einen großen Bahnhof in Indien ein und da kamen Tausende von Menschen und haben gebrüllt und haben ihn zugejubelt, weil er ihr Freiheitsfürst war. Und um die Menge stillzubringen, hat er die Bibel rausgezogen und hat aus dem Neuen Testament Worte von Jesus Christus vorgelesen und die Menschen sind ruhig geworden. Wisst ihr, auch der Gandhi kam nicht aus ohne die Worte von Jesus Christus, von dem die Bibel sagt, er ist die Liebe. Und ein anderer Religionsführer, Ayatollah Khomeini hieß er, weil er nicht mehr lebt, Revolutionsführer in Iran, der sagte mal in einem Interview, das letzte Interview, das mit ihm geführt wurde in der Frankfurter Allgemeinen, das Christentum in Europa, das gleicht einem Stein, das im Wasser liegt. Und wenn man den Stein, der schon x Jahre im Wasser liegt, und wenn man den Stein herausholt und den Stein aufklopft, ist er innen, außen nass und innen trocken. Und so sagte so ein Mann, so ein Revolutionsführer in der islamischen Welt, sagt das über das Christentum in Europa. Sagt, es ist nicht mehr durchdrungen, diese Welt, von der Lehre ihres Religionsführers Jesus. Hat mich nachdenklich gemacht. Wisst ihr, unser Leben wird revolutioniert, haben wir gestern Abend drüber gesprochen. Und davor haben wirklich viele Menschen Angst. Gell, freut euch, freut euch, sagt Jesus. Und ich sage, freut euch, oh Mann, freut euch. Es ist eine Freude wieder, als Christ zu leben. Es ist wirklich so richtig freudig. Und dann muss ich mich wieder freuen, wenn ich da hingehe. Dann würde ich wieder freudige Lieder singen. Die Leute wieder freudig anschauen. Hoffentlich kommt der Blödmann da vorne wieder auf die Idee, uns aufstehen zu lassen, dass wir uns wieder gegenseitig die Hände schütteln und sagen, wie schön, dass du da bist. Das kann gut passieren. Menschen sterben in Deutschland, liegen 3 Monate tot in ihrer Wohnung. Und die Nachbarn haben es gar nicht gemerkt. Liebe. Ich denke oft, wisst ihr, wir sind bereit, wir leben ja in einer Welt und die ist pädagogisch eigentlich so aufgewachsen, die letzten 40 Jahre, sind wir so trainiert worden, immer nur einzufordern, zu fordern, zu fordern, zu fordern. Wir sind es fast nicht mehr gewöhnt, zu geben. Und das bedeutet eigentlich wirkliche Liebe. Gottes Liebe gibt. Gottes Liebe ist gebende Liebe, wisst ihr? Gottes Liebe ist nicht fordernde Liebe. Die sagt jetzt, wenn du erst das erfüllst, dann tue ich das für dich. Wenn du so aussiehst, wie ich mir das wünsche, wenn dein religiöses Leben so aussieht, wie ich mir das wünsche, dann werde ich das für dich tun. So ist Gott nicht. Gott ist nicht so wie wir Menschen. Ich habe keine Zeit für dich. Das tut mir echt leid. Ich habe 6,1 Milliarden Menschen auf diesem Erdball zu betreuen. Sondern er ist alle Zeit, überall. Der Gott Israels steht in der Bibel, schläft und schlummert nicht. Zu diesem Gott, zum wahren, einzigen Gott, zu dem der Himmel und Erde geschaffen hat, zu dem dürfen wir Menschen uns einfach wenden. Jede Sekunde in unserem Leben. Weil wir haben es irgendwie verlernt, es zu tun. Wir sehen nur noch die Katastrophen in dieser Welt, wir sehen aber gar nicht mehr das Handeln Gottes in dieser Welt. Heute sprach man in Ulm mit jemandem, der in so einem Kaffeehaus, und der hat sich fürchterlich aufgeregt über das alles Unrecht, was in dieser Welt geschieht, und über diesen Gott, der das zulässt. Wo ist denn der Gott der Liebe? Der Gott der Liebe hat es nicht verursacht, dieses Unrecht. Das haben die Menschen verursacht, in denen ihr Herzen die Liebe immer kalter wird. Die Kinder, die auf ihre Eltern nicht mehr hören wollen, warum muss ich auf meine Eltern hören? Machen doch die anderen auch nicht. Die Nachbarskinder hören doch auch nicht. Warum soll ausgerechnet ich hören? Wir sind Zeugen geworden von einer Ehe, die auseinanderging, weil der Mann die Ehe brach mit einer anderen Frau, die eine bekannte Ehebrecherin war. Und er spricht mit mir und sagt mir, der Mann, warum ist nur meine Frau so bös darüber? Die anderen Männer können alle wieder heimgehen, aber meine Frau, die ist so biggig. Das ist doch nichts, Ehebruch, das zieht doch heute. Jeden Zeit im Fernsehen braucht man nur einschalten. Ehebruch, 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 Ehebruch. So ganz normal. Und die sind doch alle glücklich, die Ehe gebrochen haben. Also im Fernsehen sind sie alle glücklich. Und es läuft super, denen ihr Leben. Auch das der Kinder läuft dann klasse. Im Fernsehen hört man nie drüber dann darüber, wie viele Kinder scheidungsweisen übrig bleiben, die unendliche Schmerzen verspüren. Wir haben 1500 junge Menschen, die zu uns jedes Jahr kommen. Und ich frage manchmal so durch, wer kommt aus einer geschiedenen Ehe? Und dann frage ich die Kinder manchmal, was empfindest du? Und manche von den Kindern sagen mir, es tut mir unendlich weh. Es tut mir unendlich weh, dass der Papa nicht mehr da ist oder dass die Mama nicht mehr da ist. Es fehlt mir. Es ist Schmerz. Das ist nicht Liebe, es ist Schmerz, was die Kinder empfinden. Wisst ihr, die Bibel sagt über Jesus Christus, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzig geborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das ist eigentlich das Programm Jesu. Das Programm Jesu ist eigentlich gelebte Liebe. Das Programm Jesu eigentlich ist, die Liebe Gottes zu leben, auszuleben und in Menschen hineinzulegen, die sich ihm öffnen, die das zulassen, dass Jesus Herr wird und dass Jesus durch ihr Leben dann diese Liebe lebt, so wie zum Beispiel ganz praktisch in dem Projekt von Prisma. Das bedeutet eigentlich revolutionäre Liebe. Liebe, die einfach gibt. Und ich glaube, die Jungs von Prisma, die werden unendlich enttäuscht oftmals. Aber wir werden nur enttäuscht, wenn wir mit verkehrten Voraussetzungen an die Leute rangehen. Weil niemand ist besser als sich selbst. Und jeder Mensch hat die gleichen Fähigkeiten in sich, wie ich sie in mir trage. Und niemand ist schlechter als ich. Weil mein Herz genauso aussieht wie das Herz von so einem jungen Straffälligen. Ich habe nur das Vorrecht gehabt, in einem unter anderem Umfeld aufzuwachsen, es nie so zu erleben, nie in die Kreise hineinzukommen und einfach anders zu leben. Aber das Potenzial ist bei uns allen gleich, das sagt die Bibel. Jesus Christus sagt über das menschliche Herz, es ist voller Unzucht, es ist voller Mord, es ist voller Lüge, es ist voller Bosheit, es ist voller Hochmut. Das sagt Jesus über das menschliche Herz. Und er sagt es nicht, um uns zu verurteilen, sondern er sagt es uns, damit wir merken, so sind wir wirklich. Das ist einfach mal eine Bestandsaufnahme des menschlichen Lebens. So ist euer Leben, sagt Jesus. Und jetzt probiert ihr irgendwie drum herum zu kommen um die Herrschaft Gottes. Ihr versucht es alles irgendwie selbst zu managen. Ihr versucht selbst gute Menschen zu werden. Und das fand ich klasse, interessant, nicht klasse, aber interessant, was er gezeigt hat von Prisma, dass so eine hohe Prozentzahl von jungen Leuten wieder rückfällig wird. Und die meisten von ihnen, wenn man mit ihnen spricht, sagen, das passiert mir nie mehr. Nie mehr. Aber plötzlich ist es wieder soweit. Und natürlich, die äußeren Faktoren sind tatsächlich auch die Arbeitslosigkeit. Ohne Arbeit keine Wohnung, ohne Wohnung keine Arbeit. Aber was es eigentlich wirklich ist, was das alles verursacht, ist dieses Herz, von dem Jesus Christus spricht. Es ist voller Lug und Trug. Und es ist voller Lieblosigkeit, euer Herz. Es ist voller Selbstgerechtigkeit. Ihr versucht auch irgendwie selbstgerecht zu werden vor Gott, wenn es geht. Aber es geht nicht. Ihr braucht mich dazu, sagt Jesus. Weil ich der Einzige bin, der wirklich Gutes wirken kann, was in den Augen Gottes des Vaters wirklich gut ist. Und in anderen Worten, wir müssen Jesus herrschen lassen über unser Herz. Dafür kam Jesus auf diesen Erdboden. Und was das bewirkt, fand ich sehr einschneidend in meinem Leben, das mal nachzudenken. Das hat einer zusammengeschrieben, hieß Heinrich Böll. Kennt nicht jeder, macht auch nichts. Ne? Heinrich Böll wird es jetzt nicht unbedingt so sehen, aber er lebt auch nimmer. Er ist 1985 gestorben. Aber es war ein interessanter Mann gewesen, Heinrich Böll. War ein bisschen, manche würden sagen, war ein bisschen rot angehaucht. Hat so alles Mögliche gemacht, so gegen Pershing, Doppelbeschluss und so, demonstriert und. Und war jemand gewesen, der auch ein bisschen so verschrien war, so verrufen als ein Gegner der Kirche. Und ich glaube, der hat einen guten Grund gehabt. Der war kein Gegner des Christentums, der war nicht ein Gegner von lebendigen Christen, aber er war ein Gegner der Kirche. Er war ein Gegner von Organisationen gewesen, von Organisationen, jetzt nicht mit Kirche gleich lutherische Kirche gleichzusetzen, sondern von vielen Organisationen, die sich christlich nennen, aber diesen Christus nicht herrschen lassen. Und dieser Heinrich Böll schrieb mal, selbst die allerschlechteste christliche Welt würde ich der besten heidnischen vorziehen. Heidnische Welt, Menschen, die ohne Jesus Christus leben. Also nicht Menschen, die mit Bastrock ums Feuer herumtanzen, und so einen Knochen in die Haare haben und so, ne? Das stellen wir uns manchmal vor, die nicht wissen, wie man besser und Gabel ist, sondern das kann jedem von uns passieren. Heidnisch zu sein. Jemand, der keine Beziehung zum Gott der Schöpfung hat, zu Jesus Christus. Selbst die schlechteste christliche Welt würde ich der besten heidnischen vorziehen, weil es in einer christlichen Welt Raum gibt für die, denen keine heidnische Welt je Raum gab. für Krüppel und Kranke, Alte und Schwache und mehr noch als Raum gibt sie Liebe für die, die der heidnischen wie der gottlosen Welt nutzlos erschienen und erscheinen. Ich empfehle es der Nachdenklichkeit und der Vorstellungskraft der Zeitgenossen, sich eine Welt vorzustellen, auf der es Christus nicht gegeben hätte. Wisst ihr, was dann wäre? Keine Diakonie. Keine Waisenhäuser. Keine Einrichtungen für straffällig gewordene Jugendliche. Keine Häuser, wo Frauen hingehen können, die Schutz suchen vor gewalttätigen Männern. Also nicht, das dreht sich nicht bloß ums Weihnachtsgeld, sondern es dreht sich um elementare Sachen in unserem Leben. Ohne Jesus Christus gäbe es das alles gar nicht, weil sich Menschen haben entfachen lassen von dieser Liebe Jesu. Wisst ihr? Die ganzen diakonischen Werke, die es gibt in unserem Land, sind entstanden durch Menschen, die ergriffen waren von der Liebe Gottes. Menschen, die es nicht begreifen konnten, dass es einen Gott gibt, der für meine Schuld gestorben ist. Ihr kennt dieses Lied, Amazing Grace. Wer kennt dieses Lied nicht? Immerhin. Ein paar Ehrliche unter uns. Wahrscheinlich noch ein paar mehr, ne? Oder habe ich es nur gesehen in der Dunkelheit? Aber Amazing Grace wurde geschrieben von einem Mann, der Sklaventreiber war, der auf dem Sklavenschiff saß und zusah, wie die Sklaven wortwörtlich verreckt sind. Der sah, wie das Eisen eingewachsen ist in das Fleisch dieser Sklaven. Menschen, die schwarz waren, denen man den Verstand aberkannt hat. Waren alles Wilde. Und dieser Mann kam zum Glauben an Jesus Christus. Und hat erkannt, was er alles gemacht hat in seinem Leben, wie verkehrt, dass er gelebt hat. Und hat erkannt, wie groß die Liebe Gottes ist, dass die Liebe Gottes jemanden liebt wie ihn. Und er schreibt in diesem Lied, a wretch like me. Jemand, das können wir eigentlich gar nicht mal übersetzen richtig. Jemand von unseren Mitarbeitern hat es mal so übersetzt, ein Drecksack wie mich. So hat er sein eigenes Leben betituliert. So verloren war ich in den Augen Gottes, sagt er. Und dann ist es für ihn wahr geworden, die Sache, die der Apostel Paulus später mal schreibt, wo er sagt, dass in Jesus Christus der Schuldschein, der zwischen uns Menschen stand und Gott, in Jesus ans Kreuz genagelt wurde. Und Paulus geht sogar noch weiter und sagt, wir waren Feinde Gottes. Menschen, die ohne Jesus Christus leben, leben in gelebter Feindschaft, Rebellion gegen Gott. Das sagt die Bibel, sagt nicht ich, glücklicherweise. Und jetzt sagt vielleicht manche unter uns, oh, ich bin doch kein Feind Gottes, also ich bin echt gut. Haben wir gerade auch vorgenommen, Geld zu spenden für diese Arbeit. Ich meine, jetzt bin ich bin nicht so fanatisch wie all die anderen, da rennt er jeden Sonntag da irgendwo hin, singt da ein paar Lieder, bete und lese die Bibel, das mache ich nicht. Ich meine, ich glaube auch nicht, dass Jesus jemals existiert hat. Oder vielleicht eventuell schon. Aber das hat auch keinen den brauche ich auch nicht. Jesus sagt mir mal jemand, um ein gutes Leben zu leben. Das stimmt. Um ein gutes Leben zu leben auf diesem Erdball, brauche ich nicht Jesus Christus. Ich brauche Jesus Christus auch nicht, um 120 Jahre alt zu werden. Aber ich brauche Jesus Christus, um eines Tages vorm Thron Gottes bestehen zu können. Ich brauche Jesus Christus, dass Gott mir in die Augen schauen kann, wenn man es bildlich so mal nimmt und sagen kann, ich habe dich lieb, unendlich lieb. Und er sagt es zu mir, weil er nicht mich sieht. Ein Menschen, der Abgründe oft in seinem Herzen hat. Ein Menschen, der zur Lüge neigt, zu Hochmut, zu Stolz. Sondern er sagt es eigentlich zu seinem Sohn Jesus Christus, den er in meinem Leben sieht. Weil ich ihn annehmen durfte, Jesus Christus. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzig geborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, die ihm fest vertrauen, die darauf vertrauen, dass Jesus Christus am Kreuz von Golgatha gestorben ist für die Schuld der ganzen Welt, dass er denen ewiges neues Leben schenkt. Und nicht nur vertröstet auf die Ewigkeit, sondern dann beginnt dieses Abenteuer Christsein. Beginnt in dieser Welt. Im Jetzt. Im Jetzt möchte Jesus Christus durch unser Leben leben. Jesus sagt, ihr liebt mich, wenn ihr tut, was ich euch sage. Das macht Sinn, ne? Würde man auch sagen, ja, stimmt, macht schon Sinn, Gott. Weil welche Mutti ist jetzt da, ne? Würde er nicht sagen zu ihrer Tochter oder zum Sohnemann, ah, du hast mich unendlich lieb, das sehe ich da drin, hey. Ich sehe das da drin, weil du nie das machst, was ich dir sage, ne? Du wirfst immer eine Spinat in der Küche rum und da drin sehe ich, dass du mich unendlich lieb hast, hey. Gell? Obwohl ich dir schon 50 Mal gesagt habe, mach das nicht, die Weisen da beten und so, gell, und der Teppichboden, tu es nicht. Aber ich sehe da drin deine Liebe, dass du das nie machst, was ich dir sage. Gell? Wie hast du mich doch lieb? Mensch, hey. Toll, wie mein Sohn mich liebt. Gerne macht nie die Hausaufgaben, obwohl ich es ihm sage. Und er verspricht es mir auch immer wieder, aber er macht es einfach nicht. Hat der mich lieb? Gell? Mein Mann, was hat der mich lieb, hey? Hat 5 andere Frauen noch. Gell? Und nur, dass die ihn sagen können, wie lieb er mich haben muss. Was für eine Liebe. Da wird man doch alles sagen, wisst ihr, ist es schon pointiert, klar, ne? Ich neige ein bisschen zu Übertreibungen, sagt meine Frau auch immer. Aber sie hat mich lieb. Aber, um was es wirklich geht, so verfahren wir manchmal mit Gott, wisst ihr? Wir sagen, wir lieben dich, aber Zeit habe ich keine für dich. Ich sage eigentlich zu Gott, ich liebe dich, weil ich hoffe, dass er das tut, was mir gefällt. Dass er alle meine Gebete erhört, wenn ich mein Gebet habe. Dass er das erhört, dass er das tut. Aber wisst ihr, Vertrauen in den lebendigen Gott sieht ganz anders aus. Und die Frage ist manchmal, vielleicht sind manche unter uns, die stellen sich die Frage, kann ich Gott überhaupt vertrauen? Der versteht mich überhaupt nicht. Gott versteht mich nicht. Sagte mir auch mal ein junger Bursche bei uns am Bodenseehof, Gott versteht mich nicht, Heinz, der hat überhaupt keine Ahnung. Weißt du, der hat es nie erlebt, der ist nie geprügelt worden. Getreten mit den Füßen von seinem Vati bis ins hinterste Eck in der Wohnung. Und in der Schule genau das Gleiche erlebt. Immer wieder und drauf rumgehackt, weil du blöd bist und du bist zu dumm und du schaffst es nie. Das versteht Gott nicht, sagt mir der Junge. Er hat keine Ahnung, wie es in meinem Leben aussieht. Er weiß doch gar nicht um meine Angst, die ich habe, wenn ich nachts zu Hause in meinem Bett liege. Denken sich vielleicht manche Mädchen und die Tür geht wieder auf. Und der Papa kommt wieder rein in das Zimmer. Gott weiß nicht, wie das ist. Ein altes indianisches Sprichwort sagt, das ist interessant, Indianer waren auch nicht so dumm, ne? Wenn du einen Menschen wirklich verstehen willst, musst du ein paar Monate in seinen Mokassins gelaufen sein. Macht Sinn. Und die Bibel sagt darüber, daher musste er in allen den Brüdern gleich werden, damit er barmherzig und ein treuer Hohepriester vor Gott werde, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn worin er selbst gelitten hat, Jesus Christus, als er versucht wurde, kann er denen helfen, die versucht werden. Jesus Christus, 3 Jahre lang seines Dienstes auf diesem Erdboden, nur Gutes getan. Menschen in den Arm genommen, die wir vielleicht nie in den Arm nehmen würden. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr auch so Namen in Bühlenhausen und in Berghülen und so, Leute, die ihr jetzt nicht unbedingt zum Weihnachtsabend einladen würdet. Die riechen nicht so wie wir, die reden nicht so wie wir, die benehmen sich nicht so wie wir, die sind auch nicht so erfolgreich wie wir. Und die Kinder unmöglich. Und solche Menschen hat Jesus im Arm genommen. Einfach da gewesen. Für Menschen wie du und ich. Menschen, die in den Augen Gottes unmöglich sind. Unmöglich. Trotz unserem guten Leben Gott nicht die Ehre geben. Weil wir Jesus Christus außen vor lassen. Und wisst ihr, das ist anhaltende Liebe. Das ist gebende Liebe, selbstlose Liebe. Die Bibel schreibt über diese Liebe Gottes, die dann plötzlich in das Leben von einem Menschen kommt, der mit Jesus Christus lebt. Und zwar im Römerbrief steht einmal, die Liebe Gottes ist ausgegossen in ihre Herzen. Menschen, die mit Jesus Christus leben, bekommen diese Liebe Gottes. Und diese Liebe Gottes wird mal beschrieben in der Bibel mit einer Liebe, die alles glaubt. Eine Liebe, die immer gibt. Eine Liebe, die nie neidet. Eine Liebe, die nie Böses zurechnet. Eine Liebe, die immer vergibt. Ist jemand unter uns, der diese Liebe einfach in sich trägt? Ich trage sie in mir, diese Liebe, aber ich lasse sie oft nicht herrschen. Weil mein Leben Jesus Christus gehört. Und ich muss gestehen heute Abend hier vorne, ich lasse Jesus oft nicht herrschen. Ich lasse meinen Zorn herrschen. Mein Neid lasse ich herrschen. Meine Unbarmherzigkeit gegenüber meinen Kindern lasse ich herrschen. Meine Besserwisserei gegenüber all den Menschen um mich herum lasse ich herrschen. Das habe ich schon immer gewusst, dass die da enden werden. Das haben wahrscheinlich viele Menschen gesagt über das Leben, vielleicht vom Sven, von jemand anderem, der dort in Prisma ist. Haben wir schon immer gewusst. Schon immer. Aber warum habe eigentlich nie mal jemand der Familie vielleicht mal die Hand gereicht und gesagt, ihr schafft euer Leben nicht. Ihr gehört zu unserer Kirchengemeinde. Ihr schafft euer Leben nicht. Wir wollen euch die Liebe Gottes vorleben. Wir wollen euch helfen in eurer Ehe. Wir wollen euch helfen in eurer Familie. Wir wollen euch helfen beim Hausbau. Wir wollen dir helfen. Du bist schon so und so lange jetzt arbeitslos. Wir wollen dir helfen. Komm, wohn bei uns zu Hause. Ich habe eine Zeit in einem Werk gearbeitet für geistig und körperlich behinderte Männer. Und da drin, meine Hausleiterin, war eine bekennende Christin und die fuhr mal auf eine Freizeit nach Starnberg. Und auf der Freizeit trifft so eine junge Frau, der ging es so wie dir, also ich meine jetzt wie in dem Theaterstück dir, ne? Und die junge Frau hat da bedient und die Frau... Meine Hausleiterin spricht mit ihr und fragt, wo kommst du denn her und so, und sagt sie, ich komme aus der ehemaligen DDR und dann hat sie ihr ganzes Leid geklagt, sagt, ich bin schwanger, hat man noch nicht gesehen, aber ich lasse das Kind abtreiben, weil der Mann, der mir das Kind gemacht hat, der ist schon längst über alle Berge. Und dann sagt die Frau zu ihr, was würde dich dazu bewegen, das Kind zu behalten? Und dann sagt die junge Frau zu ihr, wenn ich eine Wohnung hätte. Und dann fuhr die Frau wieder heim, 500 Kilometer, ging zu ihrem Mann und sagt, wir haben so ein großes Haus und du baust da unten jetzt im Keller eine Wohnung rein, damit die junge Frau einziehen kann. Und der Mann, treuer Mann, ne, liebt seine Frau über alles, hat es sofort gemacht. Und er hat es wirklich gemacht. Und dann hat die Frau, diese junge Frau angerufen und sagt, du kannst sofort bei uns einziehen. Und die Miete, brauchst keine Miete bezahlen. Dann hat die junge Frau das Baby bekommen und 2-3 Jahre später ging sie dann endlich mal mit in diese Gemeinde, aus der die Frau kam. In der Gemeinde hat sie einen tollen, netten, jungen Mann kennengelernt, die haben geheiratet, super Ehepaar. Und die junge Frau hat Jesus Christus kennengelernt, die Liebe Gottes. Gott versteht uns, sagt die Bibel. Er hat in Jesus Christus all das erlitten, was du erleidest in dieser Welt. Alleine sein, verhasst werden, verlacht werden, Versager zu sein, angespuckt zu werden von anderen, in die Ecke getreten zu werden, Schmerzen zugefügt bekommen bis zum geht nicht mehr, in die Seele, dass es bohrt und ich mit dem Leben nicht mehr fertig werde. Jesus hat es erlitten. Das steht in der Bibel. In diesem Wort, wisst ihr. Und deswegen ist dieses Wort so wichtig. Weil da drin sagt uns Gott, wer wir sind, und er sagt uns, wer er ist. Und er spricht uns Mut zu in diesem Wort, wie er dem Volk Israel Mut zuspricht und sagt, weil du teuer bist in meinen Augen und wertvoll und ich dich lieb habe. Das sagt es seinem Volk Israel zu und durch Jesus Christus sagt er es Menschen zu, die ihm gehören, die Jesus angenommen haben, die ihn lieben. Ey, weil ich dich lieb habe, sagt Gott. Und er sagt noch ganz andere Dinge. das zerknickte Rohr, das zerbreche ich nicht und den glimmenden Docht, den lösche ich nicht aus. Wir kommen uns doch manchmal so vor im Leben, oder? Wie ein zerknicktes Rohr. Und jetzt warten wir nur noch drauf, dass nochmal jemand kommt und drauf tritt. Dass anstatt der 5 eben die 6 kommt, in Deutsch, Mathe, Englisch. Dass anstatt der Beförderung die Entlassung kommt. So kommen wir uns doch manchmal vor. Oder. Wie ein zerknicktes Rohr. Aber Gott zerbricht es nicht, sondern er möchte es aufrichten, er möchte es heilen. Mit seiner Liebe. Durch seine Liebe. Durch seinen Sohn Jesus Christus, der Heiland ist. Die Frage ist nur für unser Leben, ob wir ihn würgen lassen wollten, wisst ihr? Jetzt mal heute Abend ganz persönlich, diejenigen unter uns, die sich Christen nennen. Diejenigen unter uns, die wirklich sagen, ich liebe Jesus. Ich habe Vergebung meiner Schuld durch Jesus Christus empfangen. Habe ich. Ganz offen und ehrlich, wie sieht es in deinem Herzen? Und es würde eine Veränderung wirklich bewirken, verspreche ich, hundertprozentig, weil Jesus Wort hält. Nicht ich, sondern Christus. Es gibt ja diesen Spruch, Christen enttäuschen Christus nie. Jesus Christus kann nicht enttäuschen. Die Menschen, die auf ihn setzen, werden nicht enttäuscht werden, weil Gott Wort hält. Und dann sind Leute unter uns heute Abend, die sagen, was spricht er davon bloß? Schon ein bisschen abgedreht so. Seltsam. Bin doch Kirchenmitglied. Gehör doch dazu. Aber ich gehöre nicht zu Christus. Warum? Weil ich mir nie meine Trennung von Gott habe wirklich vergeben lassen durch Christus. Ich habe das nie angenommen. Ich habe nie gesagt, wie der Mann, der das Lied schrieb, Amazing Grace, Herr Jesus, so bin ich. Ich bin ein Sünder vor dir, vor Gott. Ich habe gesündigt vor Gott und vor Menschen. Warum? Weil ich selbstgerecht gelebt habe. Ich habe sogar gut gelebt, aber selbstgerecht. Ich habe mir meine eigene Religion zusammengebastelt. Alle Götter sind doch irgendwie gleich. Gell? Wir müssen doch nicht unbedingt die Bibel lesen. Und ich versuche immer freundlich zu sein. Und wenn es dann einen Gott gibt, sagen wir meistens die Menschen, die immer versuchen, freundlich zu sein, dann muss er mich ja in den Himmel einlassen, weil ich ja immer lieb war. Das stimmt nicht. Die Liebe Gottes offenbart sich auch darin, dass er uns die Wahrheit sagt. Und sagt uns, ihr braucht Vergebung eurer Schuld. Ihr braucht Vergebung eurer Trennung vom lebendigen Gott. Und diese Vergebung empfangt ihr nur durch Jesus Christus. Und das ist eigentlich Liebe Gottes. Dass Gott uns was vergibt, dass wir uns nicht erarbeiten können und nicht abarbeiten können. Und er will auch gar nicht, dass wir uns unsere Trennung von ihm abarbeiten, sondern er hat sie schon längst abgearbeitet am Kreuz von Golgatha. Wir müssen es nur annehmen. Und dann bedeutet es, dass diese Liebe sich breit macht in unserem Leben. Und wenn das so ist, wisst ihr, dann haben wir kein Recht, haben wir nicht, diese Liebe zurückzuhalten. Haben wir nicht. Wir haben nicht das Recht, die Liebe Gottes zurückzuhalten und Menschen vorzuenthalten. Sondern Menschen Gottes sind gerufen, die Liebe Gottes leben zu lassen. Wie sieht's aus in unserem Leben? Geben wir Menschen Raum, gewirkt durch die Liebe Gottes? Geben wir Gott selbst Raum, seine Liebe in unserem Leben. Das heißt, Jesus Christus. Oder lassen wir ihn außen vor. Heute Abend ist die Chance, glaube ich, für manche unter uns, zu sagen, jetzt ist Schluss. Ich will, dass Christus regiert. Und dann beginnt ein Riesenabenteuer. Die Geschichte Gottes mit deinem Leben. Und es ist gewaltig. Amen. Wir singen jetzt noch ein Lied. Und es heißt, kommt, atmet auf, ihr sollt leben. Und darum geht's. In Christus. Aufatmen in der Gegenwart Gottes. Keine Furcht, sondern Lebensfreude. Und alle sind herzlich eingeladen dazu, dieses Lied mitzusingen. Und ich denke, das wäre gar nicht schlecht, einfach um des Durchatmens willen unter Umständen und die Zirkulation, Blood Circulation, ein bisschen anzuleiern, damit wir nachher nicht so steif sind, wenn wir zum Cola gehen. Vielleicht schon mal aufzustehen und es einfach mal zu singen, so dieses Lied, diese Verse mitzulesen. Diejenigen, die aufstehen können, herzlich eingeladen, mitzusingen. Im Stehen und im Sitzen.